ARD.
And we're back. Hello und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Amerika, wir müssen reden. Ich bin Jennifer Bourguignon, Redakteurin und US-Amerikanerin.
Und herzlich willkommen auch von mir, Ingo Zamperoni, Moderator der ARD Tagesthemen. Wir sind zurück aus unserer Sommerpause. Fühlt sich gut an, wieder vor einem Mikrofon zu stehen und zu sitzen und die ganzen aktuellen Entwicklungen wieder aufzugreifen. Und wir freuen uns. Wir hoffen, ihr hattet auch ein bisschen Zeit, den ganzen Wahnsinn, das Chaos um einen herum ein bisschen sein zu lassen, ein bisschen durchzupusten. Und ich muss zugeben, hier und da hat es so ein bisschen gezuckt, wo wir dachten, ah, machen wir hier eine Sommer-Sonderfolge. Stichwort Alaska-Treffen, da kommen wir gleich nochmal drauf. Aber ich glaube, es war ganz gut, auch mal so ein bisschen auszusteigen und so ein bisschen zu resetten.
Jede braucht eine kleine Pause, ne? Ab und zu mal. Also besonders, wir haben auch in dieser Sommer, obwohl wir nicht in die USA waren, haben viele amerikanische Freunde gesehen und wollten klar, also die Brains picken, wie man sagt, also wollten hören, was sie denken von alles, was da los ist. Und so häufig haben wir diese Diskussion initiiert und haben von dem gehört, ach du, können wir über jede andere Thema reden als US-Politik? Die brauchen auch da eine Pause von die Schlagzeilen.
Ja, auf jeden Fall. Die mussten auch mal durchpusten. Das ist, glaube ich, auch das Gefühl, das viele in den USA derzeit haben. So ganz auf der faulen Haut haben wir ja nicht gelegen. Wir haben uns natürlich auch vorbereitet. Ich habe unter anderem auch zusammen mit Birgit Wernke eine Dokumentation gemacht, die vergangene Woche in der ARD im Ersten lief. Merkels Mantra, 10 Jahre, wir schaffen das. Für alle, die es noch nicht gesehen haben, in der ARD-Mediathek natürlich nachzugucken. Also wir hatten hier und da Projekte und Verschiedenes, aber jetzt sind wir wieder voll und ganz da. Für den Blick über den Atlantik. Und wir starten, finde ich, auch an einem sehr passenden Tag heute. Der 1. September ist nämlich auch in den USA Tag der Arbeit.
Das stimmt. Labor Day ist auch nicht nur Tag der Arbeit, aber der unoffiziell Ende der Sommerzeit. Das ist die Zeit, wenn die Schwimmbäder schließen, wenn jeder, der ein kleines Sommerhaus hat, schließt das ab, wenn die Kinder gehen zurück in die Schule, wenn die noch nicht da sind und der normale Alltag fängt wieder an, normalerweise nach einer langen, wir haben 3 Monate in die USA Sommerpause oft und so.
Football-Saison geht diese Woche wieder los.
Sehr wichtig in unserem Haus.
Ich habe ein gutes Gefühl für die Packers dieses Jahr.
Ja, also.
Haben sich gut verstärkt in der Offseason.
Ein neuer Trade gemacht, habe ich gerade gehört und es sieht ziemlich gut aus. Sie sind,
mal gucken. Ja. Also. Ja, es geht wieder los. Aber wir hatten das in vergangenen Jahren auch schon mal erwähnt, eben wie dieser Labor Day so fast schon sozialistisch den Sommer besiegelt, beendet, obwohl es natürlich noch, gerade auch in Washington beispielsweise, extrem heiß sein kann, noch im September. Aber so ist es nun mal. Memorial Day im Mai, Ende Mai, beginnt der Sommer. Jetzt ist er vorbei. Immer der erste Montag im September.
Genau. Aber keine Pause gab es für Schlagzeilen diesen Sommer. Und wie wir gesehen, also Stichwort Arbeit. Also Trump hat auch nur eine kurze, wenn eine Pause gemacht im Sommer, weil wir haben die Schlagzeilen gesehen. Also die größte Geschichte von Sommerzeit war dieser Treff mit Trump und Putin in Alaska.
Ja, die größte außenpolitische Geschichte auf jeden Fall. Alle haben das, glaube ich, kam keiner dran vorbei sozusagen. Es haben alle verfolgt. Was war die etwas skurrile Szene, wie Trump Putin da in Anchorage den roten Teppich ausrollt, ihm klatscht, als er da aus dem Flugzeug kommt. Fast so, als sei er erfreut, überrascht, dass das tatsächlich zustande gekommen ist. In gewisser Weise schon durchaus historisches Treffen.
Mr. President, ladies and gentlemen, our negotiations have been held in a constructive atmosphere of mutual respect. We can come, and the sooner the better, to the end of the conflict in Ukraine. Thank you. Thank you.
Well, thank you very much, Mr. President. That was very profound, and I will say that I believe we had a very productive meeting. There were many, many points that we agreed on, most of them, I would say, a couple of big ones that we haven't quite gotten there, but we've made some headway. So there's no deal until there's a deal.
Ja, es war Putins erstes Mal in die USA seit 2015, als er da war für die 70. General Assembly bei der Vereinten Nationen in New York. Und auch das erste Mal seit 2007, dass Putin in die USA war, eine amerikanische Präsident zu treffen. Und das war in Maine mit George W. Bush. Also auf jeden Fall ein historischer Treff. Aber die Ergebnis davon? Also
ja, genau. Wir wollen an dieser Stelle gar nicht nochmal groß eintauchen in dieses Treffen und wie das zustande gekommen ist und welche Wirkung es für Putin hatte in Russland und so weiter und so fort. Aber tatsächlich, man fragt sich, es war der große Push und auch die Europäer sind ja anschließend geschlossen über den Atlantik geflogen. Das gab es in der Form auch noch nicht, glaube ich. Merz, Macron, Ursula von der Leyen war auch dabei. Also alle rüber, um quasi nochmal der Letzte wiederum zu sein, der in Trumps Ohr flüstert, was jetzt Sache ist sozusagen. Und ja, man fragt sich, ich habe vom Vatikan, vom außenpolitischen Sprecher des Vatikans gelesen, dass er sagte, naja, immerhin ist Bewegung reingekommen und man spricht wieder, da gibt es Anknüpfungspunkte, aber währenddessen bombt Putin in der Ukraine unvermindert weiter, sogar mit noch mehr Härte, hat es den Eindruck, als zuvor, als wäre ihm das total egal gewesen. Und man fragt sich, warum das Trump nicht mehr ärgert. Er sagt dann immer, ich bin unhappy oder so, aber dass er so vorgeführt wird im Prinzip, dass da nichts draus wird, obwohl er jetzt wirklich alle, he pulled all the stops, würde man im Englischen sagen. Er hat quasi alle Pomp und Circumstance, hat ihn hofiert, hat ihn quasi umgarnt und da ist nichts draus geworden.
Es ist wirklich wie eine Ohrfeige, finde ich, für Trump, ein Slap in the Face. Also wenn man sich trifft, und wie du gesagt hast, also rote Teppich und hat ihm empfangen wie also eine beste Freund. Und dann sofort danach, er attackiert Kiew wieder. Also es ist ein bisschen, also für Putin auf jeden Fall nur ein Gewinn, diese Treff überhaupt zu bekommen. Und aber auch dann zu zeigen eigentlich den Mittelfinger. So sieht das aus mindestens. Aber für Trump.
Im Italienischen würde ich sagen, ha fatto un buco nell'acqua. Also dieses Treffen hat einen Schlag ins Wasser geliefert, mehr nicht. Dann gibt's mal kurz Wellen und es schäumt und dann beruhigt sich die See wieder und dann stillruht der See über allem und darunter geht's normal wieder weiter. Also andererseits, ja, man sieht schon, dass Trump jetzt doch ungehaltener zu werden scheint, was das betrifft. Denn er hat jetzt in der vergangenen Woche etwas getan, was in die Richtung geht, die Lindsey Graham, der US-Senator aus South Carolina, den wir in den Tagesthemen im Interview hatten, versucht seit Wochen im Kongress als Gesetz durchzubringen, nämlich Sanktionen für die Länder, die den Russen ihr Gas und Öl abnehmen, um die Kriegskasse von Putin zu füllen. Das wäre ein Weg, eine Konsequenz. Das hatte Trump vorher immer ausgeschlossen. Und jetzt gibt es 50% Strafzölle, das ist ja so sein Machtinstrument in der Außenpolitik, sein vermeintliches, gegen Indien.
Also, aber was bringt das und funktioniert das wirklich? Weil India in die letzte Zeit hat wirklich hart gearbeitet, sich zu präsentieren als der beste Alternativ zu chinesischen Fabriken und in dieser, was man nennt, China Plus One Strategie. Aber jetzt in Indien stelle mit diesen Zöllen, also wie geht das weiter? Also man kann nicht erwarten, dass die so dranbleiben, dass die brauchen eine Alternative.
Ja, Indien, das größte, bevölkerungsreichste Land der Welt, ist natürlich auch ein enormer Markt und man hat in den vergangenen Jahren versucht, sich anzunähern mit den USA und jetzt ist das quasi so eine Ohrfeige, was dazu führt, wir haben das jetzt gerade am vergangenen Wochenende gesehen, bei diesem Treffen der Organisation, der Shanghai-Organisation für Zusammenarbeit, wo Chinas Präsident Xi, Putin und eben auch Modi empfangen hat, den indischen Präsidenten. Und Indien sieht sich quasi gezwungen wieder. Ich glaube nicht, dass sie die Verbindung zu den USA abbrechen können. Das kann sich keiner leisten. Das können auch die Europäer nicht in dem Sinne, auch wenn wir immer empört sind über irgendwelche Zölle. Aber sich zumindest China wieder anzunähern, was interessant ist, denn ne, Modi war eben da auch zu Besuch und China und Indien haben aufgrund der Grenzschwierigkeiten da im Tibet-Gebiet, wo es 2020 auch Scharmützel gab, wo auch Menschen, Soldaten ums Leben gekommen sind. Also, dass da jetzt quasi Trump einerseits die Annäherung zwischen Indien und China und die Hinwendung von Indien an China und dann auch Russland forciert, in gewisser Weise, ist der Nebeneffekt dessen, wo man denkt, okay, war das dann so klug, Indien so zu brüskieren? Gleichzeitig sagen wir immer, naja, jetzt tut er was quasi gegenüber Russland, bestraft quasi Drittstaaten, die mit Russland kooperieren. Und da sind Trumps Gegner auch unzufrieden damit. Das ist natürlich schwierig. Wir sehen aber, gegenüber Indien hat Trump einen besseren Hebel. Gegenüber China traut er sich das nicht. Weil das wäre ja eigentlich die Konsequenz zu sagen, okay, Indien und China, gerade China unterstützt Russland ja nach wie vor und kauft da auch eine Menge Öl und Gas ab, was die Kriegskasse von Wladimir Putin füllt. theoretisch, wenn das die konsequente Haltung wäre, dann müsste man es wie Lindsey Graham sagen und tun und dass man dann sagt, okay, auch die Chinesen wiederum werden wieder mit weiteren Zöllen behaftet, aber die sind ja schon bei über 100% und sind immer noch am Verhandeln.
Aber ab diese 50% Zöllen bleiben, also wie wir gesehen haben, also das ist oft, wie du sagtest, es ist eine Tool, das er benutzt, und aber es ist oft so, dass ein paar Tage später sagt er, jetzt machen wir eine 90-Tage-Pause und der Handel geht weiter. Also es ist mehr eine Scare-Taktik, also eine mehr Druck zu machen, und ob das wirklich so bleibt. Weil wie du sagtest, also Indien ist in einer schwierigen Situation damit. Und ob er das lässt oder ob er das einfach benutzt. Eigentlich Modi und Trump haben ein gutes Verhältnis bis jetzt.
Ja, weshalb dieses vor den Kopf stoßen und verprellen jetzt natürlich auch eine sehr fragwürdige Taktik ist.
Wie wir auch gesehen haben, also Trump ist ein Entertainer. Das haben wir von ersten Tag an gesehen, und das geht um der Show. Und wie wir so häufig gesagt haben, in der Wahlkampfzeit und der Optik. Also er will, wie mit diesem Treff mit Putin, er will was zeigen, aber denkt nicht so viel oder scheint mindestens es nicht so wichtig zu sein für ihn. Der Ergebnis danach, also es ist mehr der Pomp und Circumstance, wie wir sagen, der Show, und was kommt danach, irgendwie interessiert ihm nicht.
Oder es gibt die nächste Sache, die nächste Sau, die durchs Dorf gejagt wird.
Kann er in Kauf nehmen, weil er hat ein größeres Ziel, und das ist, dass, wie diese Freunde, die wir getroffen haben, gesagt haben, es gibt so viele Schlagzeilen täglich, also so viele Geschichten, so viele, wo man sagt, warte mal, kann er das oder wie bitte, was ist passiert, dass Leute würden ein bisschen, wie sagt man, taub?
Sie werden ab, die stumpfen ab sozusagen.
Ja, also die können das nicht mehr. Die müssen ein bisschen ausschalten. Und
genau, deswegen wollten unsere Freunde nicht mit uns darüber reden. Genau.
Insofern, vielleicht ist das einfach eine Teile von, also er will die Optik von die große Treffen, die Bilder, weil das bleibt im Kopf mehr. Und die ganze kleine andere Sachen ignoriert man oder runterschluckt man. Und deswegen gehen einfach live vorbei.
Dazu passend gibt es einen Begriff, den wir gerade gelesen haben in einem Artikel in den vergangenen Tagen. Da ist die Rede von der Gestural Presidency. Das finde ich ganz interessant. Den hatte ich so zuvor noch nicht gehört. Gestural, das Adjektiv kannte ich so auch nicht. Also Gestures, also große Gesten, wenn man so will. Eine Präsidentschaft, die eben auf die Gesten setzt, auf die Symbolik. Und was dann wirklich unterm Strich rauskommt, ist dann erstmal, scheint zumindest so nebensächlich zu sein. Und jetzt muss man sagen, Politik ist natürlich immer auch Symbolik. Und die entfachen auch eine Eigenwirkung und eine Kraft, bestimmte Sätze, bestimmte Taten, bestimmte Auftritte. Aber in dem Fall ist es frappierend, wie oft wir das haben. Der Auftritt in Alaska scheint so ein Beispiel gewesen zu sein. Oder eben jetzt auch viele Dinge, die nicht nur außenpolitisch passiert sind, sondern eben auch innenpolitisch.
Ja. Aber wie man sagt, sagt man das auf Deutsch auch, Gott ist in den Details?
Nee, wir sagen nicht, der Gott ist, sondern der Teufel steckt im Detail.
Also. Okay, interessant.
Wir blicken es von der anderen Seite aus.
Vielleicht ist das eine andere Interpretation, aber also einfach diese Show, diese heiße Luft da rauszustellen, also die Leute zu entertainen, das bringt man nur so weit. Und jemand wie Putin oder Netanyahu kann das dann sehr gut benutzen, einfach ihren Kampf, ihre Agenda weiterzubringen, mit der Gewiss, dass, ja, das ist ihm egal. Ja,
zumindest sehen wir keinen Fortschritt jetzt erstmal sowohl im Nahen Osten, im Gaza-Krieg, scheint sich Netanyahu davon, Trump nicht beeindrucken zu lassen, und eben beim Krieg gegen die Ukraine, der Russen, dass Putin da jetzt erstmal so weitermacht und durch dieses Treffen jetzt auch in Shanghai ja genauso auch weiter auch seinem eigenen Volk zeigen kann, guck mal, ich bin hier im Machtgefüge, da ändert sich natürlich vieles, ne? Diese multipolare Welt, die Russland vorantreiben möchte, möglichst viele verschiedene Divide et Impera im Prinzip, ne? Verschiedene einzelne Machtzentren, und auch der Stärkere hat dann in seiner hegemonialen Anspruchshaltung in seiner Region dann eben auch das Sagen. Also das sind so all diese Aspekte, die mit der Trumpschen Auftrittspolitik dann zumindest ja nicht vereinbar sind. Zumindest hat es so den Anschein.
Ja, aber wo er seine, wie wir sagen, put your money where your mouth is, steckt dein Geld, wo dein Mund ist?
Nee, in Norddeutschland würde man sagen, Butter bei die Fische.
Butter bei die Fische, okay.
Genau, also im Sinne von nicht nur reden, sondern auch handeln und tun. Also den heißen Worten dann auch echte Taten folgen lassen.
Ja, und diese Action haben wir ja diese Sommer in Washington D.C. gesehen, als Trump hat nicht nur die Washington-Polizei unter Federal Controller gebracht, aber auch die Nationalgarde angerufen nach Washington. Und das ist erlaubt als Präsident, dass er darf die Nationalgarde anrufen. Also diese Kontrolle von der Polizei ist nur erlaubt für 30 Tage und das unter ein Gesetz, das heißt die Home Rule Act von 1973. Aber der Sinn oder mindestens was er gesagt hat, ist, dass es gibt zu viel Kriminalität in der Hauptstadt und die Polizei und der Bürgermeister, die tun nicht genug. Und deswegen ist es seine Verantwortung, sagt er, irgendwas zu machen. Und das ist irgendwas, das wirklich passiert nur in die seltensten Fälle. Also die Attacke am 6. Januar wäre ein guter Grund, zum Beispiel die Nationalgarde, was er nicht gemacht hat, aber wäre ein guter Grund, das zu tun. Aber nur wegen Kriminalität, also das hat man in der Vergangenheit nicht gemacht, macht man nicht. Wie gesagt, also er kann das nur, die Polizei unter seine Kontrolle bringen, nur für 30 Tage ohne die Erlaubnis von Kongress. Aber also als ich das gehört habe, war Alarmstufe rot. Also was hat er vor? Ist das eine Probe für irgendwas? Er hat schon die Nationalgarde benutzt in Los Angeles, wenn wir erinnern, diese Proteste gegen ICE, gegen die Immigrationspolizei, die stattgefunden haben in Los Angeles, aber das einfach wegen Kriminalität. Was muss man sagen? Also erstmal in Washington war in der Vergangenheit ein Problem, aber wenn man auf die Zahlen schaut, ist weniger geworden in die letzte Zeit mindestens. Also insofern, dass er das jetzt tut, also fragt man, what's up? Na, so, was ist wirklich los?
Und es macht es schwierig, auch für die Demokraten dagegen zu sein, weil er dann sagen kann, wie seid ihr gegen Sicherheit und gegen Recht und Ordnung? Ich versuche doch hier nur quasi Ruhe in die Hauptstadt zu bringen. In einer Hauptstadt, die aber so nicht in dem Sinne erschüttert schien von Gewalt und Kriminalität über das normale Maß hinaus, dass man eben so eine Maßnahme ergreifen müsste. Und
sogar wir hören jetzt, dass die Nationalgarde hat nicht so viel zu tun. Die laufen um der National Mall herum.
Genau. Ich glaube, die werden als Hilfsgärtner vom National Park Service angefragt und genutzt. Aber grundsätzlich patrouillieren die da und es ist eher relativ friedlich. Das ist aber wiederum etwas, wo man sagen könnte, ja, ist das Teil auch eines entweder Ablenkungsmanövers oder auch so eine Gestural Presidency wieder, wo er sagt, hier, das sind die großen Gesten, ich tue was, egal ob es einen Bedarf dafür gibt oder nicht. Denn grundsätzlich muss man ja für Recht und Ordnung sein. Also da kann man ja nicht gegen sein, aber in diesem Ausmaß. Und du hast diese Frage diesen Sommer öfter mir auch gestellt, so, was hat er damit vor? Ist das ein Testlauf, wie du gerade sagtest? Ja, das ist in der Tat die Frage, ist als nächstes vielleicht eine andere demokratisch dominierte Stadt wie Chicago dran? Oder ist das eine Einschüchterungstaktik? So nach dem Motto, guck mal, ich habe hier theoretisch die Nationalgarde zur Verfügung und solche Dinge. Das ist die große Frage, die, glaube ich, in den USA viele jetzt beschäftigt. Das war ja von Anfang an immer die Frage, auch mit dem Project 2025 und den Maßnahmen, die da drin stehen. Ist das jetzt die Weichenstellung zu einer autoritären Präsidentschaft, zu einem vielleicht auch im überbordenden Maße einer Exekutivkraft, die da die Macht an sich reißt und quasi regiert in einer Weise, wie es vorher zumindest in den vergangenen Jahrzehnten, in jüngerer Vergangenheit, nicht stattgefunden hat.
Ja, also Trump hat sogar diese Sommer gesagt, also ich glaube, die Amerikaner wollen einen Diktator. Ich glaube, die würden das gut finden. Also es ist eine Art, ich weiß nicht, wie er das sagt auf Deutsch, aber er flirtet mit dieser Idee von Authoritarianism.
Na gut, das würde seine Faszination mit Wladimir Putin auch erklären, in gewisser Weise, dass er da...
Genau, aber deswegen diese Frage, also was hat er vor? Ist es nur, wie du sagtest, so ein Gest? Ist es nur zu zeigen, okay, guck mal, ich bin für Recht und Ordnung, ich bin für die Polizei, ich bin für Sicherheit.
Eine Geste, ja.
Eine Geste. Oder ist das mehr? Ist es eine Test, eine Probe für einen weiteren Schritt? Also
du bist ja immer ein bisschen skeptischer, nervöser. Ich bin da ein bisschen, vielleicht kann man auch sagen, naiver. Aber
wir haben so
ich denke immer
so,
gleichzeitig ist aber in den USA noch alles relativ im Rechtsstaatbereich.
Ja.
Na, okay, da seht ihr. Naja, also ich glaube, ja, es geht in die Richtung. Und tatsächlich, dass so etwas passiert, was vorher noch nie so von Präsidenten umgesetzt wurde, macht eine Menge Fragezeichen. Und
ich finde, wir reden schon seit 2015 über, wer nimmt Trump, was er sagt, als wahr, als gefährlich, und wer nimmt das nur als, ach, das ist nur Trump, das ist nur heißer Luft, wie seine Unterstützer sagen, oh, das ist nur Trump being Trump, das ist nur, wie er ist. Aber es ist so häufig passiert, dass genau, was er sagt oder genau, was geschrieben ist in Project 2025, ist, was dann also in der Zukunft passiert. Und dann, also sitzen wir hier vor dem Mikrofon oder Journalisten schreiben, dass die glauben nicht, dass das passiert.
Das kaum wenn fassen können, dass das tatsächlich passiert ist.
Genau, wenn er das schon alles erzählt hat. Insofern, ich glaube, wir sollen das wirklich ernsthaft nehmen und nicht nur in die andere Richtung gucken, nicht nur sagen, naja, also bis jetzt hat er ja keine Grenze überschritten. Also doch.
Es gibt zumindest Entwicklungen, die auch in dieser Form so noch nicht da waren. Und das sehen wir beispielsweise eben auch, das ist auch diesen Sommer passiert, mehr oder weniger, seine Einmischung in Amerikas Kultur. Auf ganz vielen Ebenen. Einerseits, das haben wir ja schon berichtet, hat er jetzt sich zum Chef des Kennedy Centers gemacht, eine große kulturelle Einrichtung in der Hauptstadt der USA, und greift jetzt quasi ein, welche Kunstwerke, welche Kunst, welche Art Forms dort als ja unterstützenswert sind und gezeigt werden können.
Welche sind Kunstwerke, die zeigen die Werte von Amerika, sagt er. Das macht er schon mit seinem Kampf gegen Woke, ne? Dass er nimmt jede Geschichte, zum Beispiel Sklaverei in die USA, das unflattering, das nicht schön ist, und will das einfach verstecken und nennt dann Leute, die eine Statue abreißen von einem General von der Bürgerkrieg, als zu woke, oder sagt, dass die unpatriotisch sind, also dass unsere Vergangenheit ist nur voller Helden und tolle Geschichte.
Er ist dagegen, dass man zu sehr auf die negativen Seiten von Amerikas Geschichte
guckt. Genau, also die ganze hässliche Vergangenheit will er einfach verstecken, und die Leute, die darüber reden, nennt er dann so unpatriotisch. Und das haben wir schon gesehen in mehreren Beispielen, also in Kunst zum Beispiel, aber auch in die Curriculum, in die Schule, was unsere Kinder lernen, in die Schulen zum Beispiel, in Bücher.
Ja, und auch die Texte beispielsweise an den Museen, den Smithsonian Institute Museen an der Mall in Washington, also dem American History Museum oder dem Natural History Museum oder den Native American oder dem African American History Museum, sollen jetzt alle Texte, die neben Artefakten stehen oder Bildern oder Ausstellungen, vorgelegt werden, nochmal zur Überprüfung.
Ja, das ist eine Art, also Historical Revisionism, also das ist ein Versuch, einfach, wie gesagt, Trumps Ideen von der Kultur von Amerika einfach zu putzen, ein bisschen die hässliche Teil wegzulassen und eine neue Revisionist-Geschichte zu präsentieren.
Ja, was bei vielen seiner Anhänger aber auch sehr gut ankommt.
Absolut.
Wir sehen seine Umfragewerte, die sind unter 50%, sind um die 40, also nicht favorable, nicht positiv, aber sehr solide. Also da geht ein wenig weg.
Und deswegen vielleicht, es ist nicht nur die, also große Sachen, also wie die Smithsonian, aber auch kleine Sachen. Mhm. Und es gibt einen, der hat in die Schlagzeilen gelandet in die letzten paar Wochen. Es ist eine Geschichte über ein Restaurant. Und für alle,
eine Fastfood-Kette letztlich.
Für alle, die haben eine Reise gemacht durch Amerika, so besonders durch an der Ostküste, besonders in der südliche Teil. Also habt ihr vielleicht nicht weit von der Autobahn ein Zeichen für ein Restaurant, der heißt Cracker Barrel, gesehen. Also die sind wirklich überall.
Aber hauptsächlich an Highways.
An
Highways. Ich habe nie einen Cracker Barrel in irgendeiner Innenstadt, glaube ich, gesehen.
Man kann durch die Highway 94 nicht langfahren, ohne ein Cracker Barrel zu sehen.
Ja, vielleicht war ja einer von unseren Hörerinnen oder Hörern diesen Sommer unterwegs in den USA und hat da gestoppt. Ja, und ich habe mit Cracker Barrel auch eine persönliche Geschichte. Als wir zum ersten Mal in den USA unterwegs waren für die Doku 2020 zur Präsidentschaftswahl damals und wir den Film über deine Familie gemacht haben, da sind wir unterwegs gewesen, Birgit Wernke, meine Co-Autorin und ich und unser Kamerateam, beide mehr oder weniger Vegetarier, hatten die Schnauze voll, auf gut Deutsch gesagt, von all den Fastfood-Ketten entlang des Highways, und wir sind eine Menge Highways entlang gefahren. Und dass ich irgendwann gesagt habe, ah, da gibt es aber eine Kette, die ist so ein bisschen besser, in Anführungsstrichen. Ja, die haben mehr so Salate und sowas. Und das war eben Cracker Barrel. Aber letztlich war das nicht sehr viel besser. Das Interessante aber an dieser Kette ist, dass es so eine Art versucht, wie so ein alter Country Store zu sein. Also man hat so einen vorderen Bereich, wo man so alte Süßigkeiten kaufen kann und alte T-Shirts, also es ist sehr viel. Also
eigentlich kitschy, kitsch.
Ja,
also
genau.
Eine, irgendwas, das man hängt auf der Wand in die Küche, wo steht so beste Oma der Welt oder.
Ja, ja, genau.
Also die ganze kitschy Sache.
So Trinkets würde man im Englischen sagen. Ne? Also es ist so eine Art Old Country Store mit.
Mit Rocking Chairs vorne, ja. Wo man sitzen kann. Man muss, also manchmal ist es komplett voll, ist total beliebt und man muss den Namen eingeben, einen Tisch zu kriegen.
Aber es gibt halt auch zu essen, so Old School Food, sag ich mal.
Chicken and Dumplings zum
Beispiel. Und Grits und also
Chicken Fried Steak.
Ja.
Also wenn man, ja, okay.
Also kurzum, es
wenn
geht,
ihr nächstes Mal unterwegs seid.
Genau, wir wollen jetzt nicht Werbung für eine Fastfood-Kette machen, aber es geht letztlich darum, eine gewisse Nostalgienote spielt diese Kette an. Mhm. Und das Logo, ja, über Jahrzehnte war eben so ein altes Fass und so ein älterer Herr, der auf so einem Schaukelstuhl daneben sitzt. Und dieses Logo wollte Cracker Barrel jetzt mal ein bisschen überholen, ein bisschen modernisieren. Und der alte Mann mit dem Schaukelstuhl ist verschwunden.
Genau.
Und was macht Donald Trump?
Also erstmal ist nicht nur Donald Trump, also viele Fans von Cracker Barrel war total empört, mögen nicht die neue, mehr moderne Logo.
Es ist nur noch das Fass übrig geblieben im Prinzip, in dem neuen Logo gewesen.
Ich glaube sogar der Fass ist auch weg.
Okay, das heißt also, nur noch Cracker Barrel.
Nur Cracker Barrel. Also, wie du sagtest, also es hat eine bestimmte Nostalgie. Es hat angefangen in Tennessee in die 60er Jahre oder so. Also es ist nicht so alt, aber hat eine bestimmte Gefühl von einer anderen Zeit. Und Leute mögen das. Eigentlich der Logo ist nicht so problematisch. Es gab in der vergangenen Jahre der Vorwurf, dass diese Logo rassistisch war für verschiedene Gründe, aber die Cracker Barrel hat auch schon dazu irgendwas gesagt. Die sagen, es stimmt nicht, es kam gar nicht davon, aber egal. Also war das so gesehen, dass der Mann und der Barrel, wenn die weg sind, dann ist das also wegen Wokeism. Donald Trump Jr. sogar hat auf Social Media geschrieben, dass Cracker Barrel will mehr inklusive Politik machen und deswegen haben die der Logo geändert und das ist total voll falsch. Sogar hat Cracker Barrel einen Anruf von Trump selber bekommen und hat in der Tage danach eine Pressekonferenz gehabt und hat gesagt, hey, wir haben einen Fehler gemacht. Wir haben entschieden, der alte Logo wieder zu benutzen und wir freuen uns, dass alle unser Laden, unsere Restaurants so lieben und deswegen wir hören zu und wir bringen das zurück. Also es ist diese kleine Kulturkämpfe, also wo ich glaube, der Botschaft ist mehr so, hey, wir mögen das so. Warum sollen wir das ändern? Warum soll das modernisiert werden? Warum soll das verbessert werden, wenn wir mögen das, wie es ist? Das ist amerikanisch, wir sind Amerikaner, wir mögen diese Teil von unserer Kultur, wie die sind und wir wollen nicht, dass sie verändert werden. Und dann Trump zeigt sich als diese Kämpfer für diese good old amerikanische Werte, amerikanische Institutionen. Und für diese Zeiten eigentlich, eine Vergangenheit und das alle haben also eine Nostalgie dafür.
Und man fragt sich schon, hat ein US-Präsident nichts Besseres zu tun, als sich das Redesign einer Restaurantkette einzumischen.
Aber es ist eine Geste, wie du sagtest.
Und da sind wir wieder bei dem Thema, es ist, wie du sagst, genau eine Geste. Was noch hinzukommt, das sind immer so easy victories. Weißt du, das sind so Punkte, die man ganz locker nebenbei sammeln kann, wo er weiß genau, dass das gut ankommt und er weiß genau, dass dann wieder auf der liberalen, demokratischen Seite die Empörungswelle hochschwappt. Man hat so oft den Eindruck, dass Trump sich auch, was weiß ich, wenn es darum geht, Plastikstrohhalme wieder einzuführen.
Ein Rezept für Coca-Cola.
Ja,
also.
Genau, das ist auch eingemischt, ne, wo er sagt, das sind so Popularitätswerte-Booster aus seiner Sicht und es funktioniert in gewisser Weise ja auch. Ja,
und Ablenkungen.
Und Ablenkungen.
Wer redet jetzt von Jeffrey Epstein? Ha? Also das war, ich glaube, das große Thema, bevor wir in der Sommerpause gegangen sind.
Ja.
Also das ist wieder so unter den Teppich gegangen, weil alle regen sich über das Logo von Cracker Barrel auf. Also es ist ganz klar, der Vorteil, dass er sieht auch in diese Ablenkung. Und wie gesagt, also er sieht dann als diese Kulturkämpfer und er gewinnt was für seine Unterstützung.
Genau, man hat fast den Eindruck, dass es ihm gar nicht mehr so sehr um die Qualität dieser Siege geht, wie zum Beispiel jetzt ein ganz großes Fass aufzumachen, no pun intended, bei Cracker Barrel über Fässer reden, aber zum Beispiel einem Wladimir Putin einen Waffenstillstand abzuringen, da beißt er sich, beziehungsweise ich weiß gar nicht, wie sehr er es dann versucht hat, aber die Zähne aus und hier
Ja,
das ist so ein easy pushover.
Die sind Kämpfe, dass er gewinnen kann.
Genau, und es geht ihm, habe ich den Eindruck, manchmal gar nicht so sehr um, wie qualitativ wertvoll ein Sieg ist, sondern wie viele es sind. Guck mal, so many victories. You'll be tired of winning, hat er seinen Fans versprochen im Wahlkampf. Und die sammelt er und dann denkt man sich, also ich stelle mir mal vor, wenn ein Bundeskanzler Friedrich Merz sich bei irgendeinem Autobauer einmischen würde und sagen würde, ihr müsst da irgendwie das Logo wieder zurückschrauben, wenn die was verändern oder so. Das ist wirklich skurrile, teilweise schräge Konnotationen hat das Ganze und führt aber dazu, dass auch wir wieder jetzt darüber reden.
Ja, stimmt. Aber es kommt gut rüber mit seiner Base. Also, wie du sagtest, also das ist nur noch ein Win für ihn. Aber eine, vielleicht wo er also ein bisschen zurückhaltend war und wollte keinen Kampf machen, war vielleicht der größte Kulturschlagzeile des Sommers. Und das war der Verlobung von Taylor Swift und Travis Kelce. Also wie sie geschrieben hat auf Instagram, deine Englischlehrerin und deine Sportlehrerin haben sich verlobt. Also das ist die America's Pop Sweetheart und also es ist so typisch von jeder amerikanische Film vielleicht, dass unsere Generation hat in der Teens gesehen, der Cheerleader und der Football-Player. Also es ist wirklich Klischee, aber genau, also die haben sich verlobt und wie wir wissen, also Trump hat in der Vergangenheit gepostet, wo er hat gesagt, dass Taylor Swift hat ihm unterstützt in der Wahlkampf, wobei sie halt sich meistens raus von Politik hat geschrieben, nee, ich muss mich hier äußern, das stimmt nicht. Und dann hat er dazu gepostet in große Buchstabe, I hate Taylor Swift. Also wir wissen alle, wie Trumps Meinung zu Taylor Swift, aber er hat sich irgendwie nicht getraut, irgendwas.
Ja, Taylor Swift hat vor allen Dingen im Wahlkampf Kamala Harris unterstützt. Ja. Also hat sich gegen ihn ausgesprochen. Ja. Und wir wissen ja, wie nachtragend Donald Trump auch sein kann. Das aber
stimmt. Er hat sich zurückgehalten.
Und hier hat er dem Paar alles Gute gewünscht.
Ja. I would love to ask you a serious question, but I have to tell you the biggest pop culture news of the year broke while we were in this cabinet meeting. Travis Kelce and Taylor Swift are engaged, and the world wants your reaction, sir.
Well, I wish him a lot of luck. No, I think it's I think he's a great player. I think he's a great guy, and I think that she's a terrific person. So I wish them a lot of luck.
Ja, soweit also zur Verlobung von Taylor Swift und Travis Kelce. Haben die jetzt eigentlich so ein Synonym, wie sie zusammengefahren werden? Also Taylor Kelce beziehungsweise Swelce oder
Taylce?
Taylce
macht man doch immer. Travift? Keine Ahnung, das ist ein schwieriger.
Ja, egal. Also. Das sollte nicht im Zentrum sein. Nein, das war Gesprächsthema von unseren Freunden aus den USA, die wir diesen Sommer hier in Europa getroffen haben, natürlich auch. Aber ein anderes Thema und wie wir eingangs ja sagten, es war schwer, denen ein bisschen ein Gespräch über US-Politik aufzudrücken, weil sie sich dagegen gewehrt haben. Aber ein Gespräch oder eine Frage, die wir zumindest immer auch wieder gestellt haben, die wir von euch, von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern bekommen, ist die Frage nach dem Widerstand, nach der Resistance. Wie wehren sich die Demokraten? Was passiert da? Jetzt so langsam kommen wir in das Fahrwasser, dass in einem guten Jahr eben die Midterms stattfinden. Und da war eine Entwicklung über den Sommer, die ich auch gar nicht so mitbekommen habe, aber du hast mich netterweise darauf hingewiesen, Jeff, vielleicht weil ich auch nicht so sehr auf Social Media unterwegs bin. Nämlich der Gouverneur von Kalifornien, Gavin Newsom, der ja auch in der Vergangenheit immer so als möglicher Präsidentschaftskandidat gehandelt wurde und auch wird in Zukunft. He definitely has got the looks, ne? Also he looks the part, er sieht aus wie ein potenzieller Kandidat, hat das Problem, dass er aus diesem linksliberalen, aus Sicht der Republikaner, Kalifornien kommt, diesem Hippie-Staat, ja, und tatsächlich gibt es auch eine Menge Angriffspunkte, was Kalifornien betrifft, die Obdachlosigkeit, Drogenprobleme, da sind eine Menge Dinge. Aber Gavin Newsom hat sich diesen Sommer so als die Speerspitze des Widerstands auf eine sehr interessante Art hochgeschwungen, indem er Trump versucht, mit seinen eigenen Werkzeugen zu bearbeiten.
Ja, Gavin Newsom gibt, also auf Englisch würden wir sagen, Trump a taste of his own medicine. Also er gibt ihm
seine eigene Medizin zu löffeln.
Genau. Ja. Also er benutzt Trumps Social Media Tactics, also gegen Trump. Also eigentlich, er macht genau 1:1, was Trump macht, aber macht das Gegenteil. Ne? Also wenn Trump postet ein Foto von ihm mit einer Krone am Kopf, dann macht Gavin Newsom das auch. Oder wenn er postet.
Also aber von sich, also von Gavin Newsom.
Von Gavin
Krone.
Newsom.
Genau.
Wenn er postet. Ja, Taylor Swift hat mich unterstützt, Trump. Dann postet Gavin Newsom, hey, Kid Rock hat mich unterstützt sogar. Kid Rock, die du schon getroffen hast.
Den wir interviewt haben für unsere Doku letztes Jahr.
Hat reagiert, das habe ich gar nicht gemacht. Und dann hat Gavin Newsom, genau 1:1 wie Trump, hat dann geschrieben auf seine Social in große Buchstaben, I hate Kid Rock, ich hasse Kid Rock. Und dann schreibt immer am Ende nur, so wie Donald Trump, DJT, GCN, seine Initials.
Und er schreibt in seinen Tweets immer in Großbuchstaben und auch mit so einer, also mit so einer Grundschulrhetorik fast schon, selber doof. Und
kleine Worte und ja. Das einfach 1:1. Aber was total lustig ist, ist, dass in Fox News, der große Unterstützer von Trump, die Moderator in ihrer Sendung haben gesagt, ja, also Gavin Newsom, was macht er da? Es ist so kindisch. Also er muss aufhören. Respektlos. Also so, hat er nicht eine Frau? Hat sie nicht mit ihm? Also erlaubt sie ihm, das zu machen? Also sogar der Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, hat geschrieben, ja, er muss mehr konzentrieren auf der Bundesstaat Kalifornien und nicht diese kindische Sachen auf Social Media, wenn man muss nur lachen, weil das ist 1:1, wie gesagt. Was?
Und ich habe das zunächst auch nicht geglaubt, als du mir das erzählt hast, weil ich dachte, die Leute bei Fox News oder die Republikaner, die können doch nicht ernsthaft Gavin Newsom vorwerfen, sich so zu verhalten, wenn er quasi ja nur 1:1 kopiert, was ihr Präsident gerade macht. Und da ist vielleicht aber dieser Doppelstandard, dass bei Trump sagen viele dann, naja, ist halt Trump, der ist halt so unser Showman. Und bei Newsom denkt man, naja gut, der ist doch eigentlich ein normaler, in Anführungsstrichen, Politiker.
Ja.
Da wirkt es plötzlich skurril. Ja. Aber es zeigt halt, wie skurril manche Sachen, die Trump da raus hat, eben auch tatsächlich sind. Und ich erinnere mich noch, dass man, als er noch auf Twitter unterwegs war damals, dass es noch so hieß, X, hat ein Handle alle seine Tweets auf so einen offiziellen Briefkopf des Weißen Hauses gesetzt, um nochmal daran zu erinnern, die Leute, dass das Aussagen des Präsidenten sind. Und jetzt kann man sagen, sich auf dasselbe Niveau zu begeben, ist kindisch, wie du sagst. Wir erinnern uns, Michelle Obama sagte einst, when they go low, we go high. Wenn die quasi da unten auf dem Tiefpunkt sich bewegen und unter der Gürtellinie schießen, dann
wir behalten unsere Kopf Integrität hoch.
Genau.
Und so weiter. Aber jetzt
und Gavin Newsom schießt jetzt unter der Gürtellinie zurück sozusagen.
Ja. Und das scheint die richtige Taktik zu sein.
Ja, das weiß ich jetzt nicht, aber es kommt zumindest also,
ich
bei vielen.
Ich bin mindestens ein Fan geworden, auf jeden Fall.
Naja, die Tweets haben eine Menge, sind auch lustige dabei natürlich, haben eine Menge Resonanz.
Wenn man nicht lacht, dann weint man. Also insofern, ich finde, das ist die richtige man kommt so unter die Haut von nicht nur die Fox-Moderator von Kid Rock, aber von Trump selber. Besonders wenn, also Gavin Newsom benutzt diese Taktik, einen Spitzname für jemanden zu haben.
Oh ja.
Und der Spitzname für Trump ist jetzt kleine Hände. Was wir wissen, ist schon irgendwas, dass Trump, er kann das nicht aushalten. Also er flippt komplett aus. Also, weil Trump nennt Gavin Newsom nu Scum. Also, was ist Scum nochmal?
Neuer Abschaum, so ein Wortspiel. Scum ist also, Abschaum. Also,
Stichwort kindisch, ich meine. Anyway, aber ich bin ein Fan. Und das ist vielleicht eine Art von dieser Widerstand, wenn alle fragen. Also wenn alle, ich bin so oft gefragt, wer ist der Demokrat? Wer ist der Leiter dieser Widerstand? Mhm. Und also es ist so schwer zu sagen. Und es ist, also bis jetzt hat niemand wirklich, ist niemand dann to the top of the pile gekommen. Also es gibt keine klare, aber mit dieser Social Media Campaign mindestens finde ich, also jemand, der sich zeigt als also jemand, der fights fire with fire. Also er ist unter der Gürtel, aber auf einer Ebene, dass er halt einen Spiegel im Gesicht von nicht nur Trump, aber von die ganze MAGA-Bewegung und sagt, das ist ihr Niveau. Also insofern, also ich finde... Also
du hast auch neulich richtig gesagt, Gavin Newsom hat auch nichts zu verlieren. Denn entweder er setzt sich damit durch, als die Speerspitze dann des Widerstands, als der Kandidat, der dann das anführen könnte, oder es klappt nicht, aber dann kann er wenigstens sagen, hey, ich habe es versucht.
Ich habe alles gegeben. Und auch, ich finde, er macht das genau richtig mit zeigen. Ne? Also wie häufig hat die Presse oder Joe Biden oder die Kritik von Trump gesagt, dass eine Demokratie in Gefahr ist oder er ist also wie ein Faschist oder hat diese Worte benutzt. Und das hat eigentlich, könnte Trump also umdrehen und benutzen gegen seine Gegner. Aber irgendwie, also die Leute zu zeigen, wie kindisch das ist, was Trump macht, hat vielleicht mehrere Impact.
Das ist ein guter Aspekt. Also wenn man immer mit den großen Worten, deswegen sagte ich vorhin auch, dass mit diesem autoritären Angang, ne, wenn man sagt, ah, das ist hier der Weg zum Faschismus, dass das vielleicht zu groß ist in gewisser Weise und für viele zu übertrieben vielleicht wirkt auf den ersten Moment, auch wenn da was dran sein mag. Aber das hat nicht so richtig funktioniert. Und vielleicht auf der Ebene zu kommen und einfach mal den Spiegel hochzuhalten, ist zumindest ein neuer Ansatz, der über diesen Sommer entstanden ist und den wir ganz interessant fanden. Und ja, mal sehen, welche Memes daraus noch werden. Da zumindest findet eine Form von Widerstand statt. Aber auch sonst bin ich wieder bei dem Aspekt, wo ich sage, die USA sind nach wie vor ein Rechtsstaat. Beispielsweise hat ein Berufungsgericht gerade die ganze Zollpolitik von Donald Trump nicht nur in Frage gestellt, sondern abgewiesen. Und jetzt wird das wahrscheinlich vor dem obersten Gerichtshof landen, vor dem Supreme Court. Und wer weiß, wie es da dann ausgeht. Und bis dahin werden die Zölle auch erstmal so in Position bleiben und weitergeführt werden. Aber grundsätzlich gibt es da den Widerstand. Die Frage ist halt, wie Trump sich daran halten wird, sollte er vielleicht auch vor dem Supreme Court dann verlieren. Aber das ist ein anderes Beispiel. Aber Stichwort Rechtsstaat USA. Eine andere Episode diesen Sommer fand ich auch sehr unterhaltsam, wo wir bei dem Thema dann schon sind. Nämlich ein Mann, der in Washington gegen die Nationalgarde, von der wir vorhin gesprochen haben, sich in der Art und Weise gewehrt hat, dass er ein Sandwich einem Nationalgardisten quasi, ich weiß nicht, ob auf die Füße oder vor die Füße oder ihn getroffen hat oder in deren Richtung hat geschleudert hat.
Ja. Ja, und nicht nur ein Protestor, aber er war ein ehemaliger Mitarbeiter von der Justizministerium.
Und das ist sehr viral gegangen. Vielleicht habt ihr das ja auch mitbekommen. Es gibt auch Memes, es gibt ja dieses berühmte Banksy-Bild, dieses Graffiti, wo jemand einen Molotow-Cocktail oder was auch immer ihm in die Hand gelegt wird, schmeißt. Es gibt schon so viele Variationen, dass ich gar nicht mehr weiß, was das Original war. Auf jeden Fall, wie diese Banksy-Figur eben auch so ein Sandwich in der Hand hat und Richtung wem auch immer dann schleudert.
Manche nennen ihn jetzt der Hero. Also Held, aber Hero ist manchmal ein Wort für eine lange, große Sandwich.
Ein
also
großes, langes, ein Sub-Sandwich.
Sandwich-Held.
Also. Genau, ja, kein Pantoffel, sondern ein Sandwich-Held. Aber ich bringe es deswegen, weil es dann eine Anklage gab gegen diesen Sandwich-Werfer, nämlich eine Assault sozusagen, nämlich ein Angriff auf Nationalgardisten. Und in den USA gibt es eine Besonderheit im Rechtssystem, dass bestimmte Anklagen die Staatsanwaltschaft erst einer Grand Jury vorlegen muss, die dann entscheidet, ja, da ist genug Beweislast da, um dann zu einem Prozess zu gehen. Das ist eine Art Vorfilter, wenn man so will, damit das System auch nicht überrannt wird mit allen möglichen Anklagen. Und diese Grand Jury hat diese Anklage der Staatsanwaltschaft gegen Sandwich Guy nicht akzeptiert, weil sie gesagt haben, nee Leute, das ist jetzt Gaga, deswegen hier einen Prozess zu führen, weil einer sich belegtes Brot mit Gurken und Salat irgendwie rumgeschleudert hat. Das hat nicht stattgefunden, deswegen wird es diesen Prozess nicht geben. Also, was ich damit sagen will, es gibt in der Rechtsprechung, im Rechtssystem nach wie vor eben diese Banden, die eingezogen werden und es nicht die Willkür ist, zumindest in der breiten Öffentlichkeit, was dann eben vielleicht im Hintergrund vielerorts passiert, weil so viele Ablenkungsmanöver laufen, von denen man nicht viel mitbekommt. Das ist eine andere Frage. Aber
auch wenn es nur doofe Witze ist auf Social Media oder ein Sandwich werfen. Also es gibt irgendwas, es gibt Sachen, die passieren, es gibt einen Widerstand, es gibt kleine Gesten. Ob die wirklich groß werden, ob viele Leute werfen Sandwiches jetzt oder ob das eine Bewegung wird oder was größer wird. Also ich glaube auch, es gibt mehr, das passiert, als was wir sehen in die Schlagzeilen.
Das ist auf jeden Fall das Wort, das ich mitnehme, Präsidentschaft der Gesten. Und mal gucken, welche daraus folgen und was da passiert. Für die heutige Folge jedenfalls aber war's das. Wir freuen uns, dass wir wieder on sind sozusagen, war heute auch eine Menge noch zu besprechen, aufgestaut, deswegen ist diese Folge auch etwas länger geworden. Auf jeden Fall freuen wir uns über alle Zuschriften und alle Anregungen jetzt in der New Season. Das ist ja auch etwas, was nach Labor Day beginnt, ne? Im Fernsehen. Die Shows starten mit neuen Seasons. Es gibt aber auch eine Menge zu besprechen bei Amerika. Wir müssen reden und deswegen freuen wir uns auf alles Weitere. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Bis dann.
Wer bis zu unserer nächsten Folge aber nicht warten möchte und andere spannende Podcasts hören möchte, dem empfehlen wir eine neue Folge eines Podcasts vom Deutschlandfunk, und zwar Tech Brotopia.
I like to think of a cybernetic forest filled with pines and electronics.
Es war einmal, da hieß es, don't be evil. Wir bauen uns eine bessere Welt. Ganz weit weg von der Staatsmacht in Washington. Unter der Sonne Kaliforniens. Im Silicon Valley.
And all watched over by machines of loving grace.
Schnee von gestern.
We're the most aggressive set of characters.
Es geht um die Zerstörung von allem, ständige Disruption.
I'm not just MAGA. I'm dark gothic MAGA.
2025. Aus Nerds sind Tech Bros geworden. Und ihre techno-futuristischen Visionen gehen Hand in Hand mit dem autoritären Staat. In der VIP-Lounge stehen sie. Jeff Bezos, Mark Zuckerberg und Elon Musk.
The greatest capitalist in the history of the United States of America!
Wie wurde die Hippie-Yuppie-Kultur des Silicon Valleys dunkel und bedrohlich?
There's this guy Curtis Yarvin, who's written about some of these things.
Zweck eines Untertanen ist, Untertan zu sein.
Wie gehen Transhumanismus und Faschismus zusammen?
Wir kreieren eine neue Species, die uns zumindest in vielen Punkten hoch überlegen sein wird.
Eine Elite, die die Massen anführt, zu neuen Kolonien im Weltraum und zur Erschaffung des Übermenschen.
If we had a trillion humans, we would have 1,000 Mozarts and 1,000 Einsteins.
Tech Brotopia. Eine sechsteilige Podcast-Serie über die Ideologien der Tech-Milliardäre und ihre Visionen für das Schicksal der Menschheit.